Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Es hat sich ganz anders angefühlt, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Ich hatte keinen Elefant auf der Brust, keine Todesangst, nichts von dem, gar nichts. Nur dieses Stolpern. Das ist völlig verrückt in dem Moment. Das war ja eine Frage, da stand mein Leben letztlich auf dem Spiel. Aber das habe ich in dem Moment überhaupt nicht begriffen.
Frauen zeigen bei einem Herzinfarkt manchmal andere Symptome als Männer. Darum ging es gerade in diesem O-Ton. Und das ist kein Ausnahmefall. Geschlecht, Alter, kulturelle Herkunft, es gibt vieles, in dem sich Menschen unterscheiden. Und manche dieser Unterschiede beeinflussen, wie wahrscheinlich es ist, eine bestimmte Krankheit zu bekommen, welche Folgen und Probleme sie verursacht oder welche Behandlung am vielversprechendsten ist. Das biologische Geschlecht spielt beispielsweise auch in der Reaktion des Immunsystems eine Rolle. Viele Krankheiten können deshalb für Männer und Frauen unterschiedlich verlaufen. Die geschlechtersensible Medizin berücksichtigt biologische und soziale Unterschiede und sucht nach Behandlungsmöglichkeiten, die auf das Individuum zugeschnitten sind. Und darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde Geschlechtersensible Medizin. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Und wie immer beantworten wir später auch Fragen von Ihnen und sprechen über Ihre Erfahrungen. Über unser Schwerpunktthema spreche ich mit Ute Seeland. Sie ist Professorin für geschlechtersensible Medizin an der Universitätsklinik Magdeburg und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für geschlechterspezifische Medizin. Hallo Frau Seeland.
Hallo Herr Pyritz, vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle, die uns zuhören.
Schön, dass wir dabei sind. Frau Seeland, mal kurz, um das am Anfang zu sortieren. Warum unterscheiden sich die Symptome von Krankheiten bei Frauen und Männern? Können Sie da einmal kurz die möglichen Ursachen skizzieren?
Sie haben das ja gerade auch schon sehr schön eingespielt. Das ist halt eine Kombination von ganz vielen Dingen. Also zum einen ist die Wahrnehmung jedes einzelnen Menschen etwas anders. Dann haben wir natürlich diese biologischen Unterschiede, die beginnen in der Anatomie, in der Physiologie, das heißt auch, wie ist der Einfluss der Genetik des Individuums, wie sind die Sexualhormone gerade in ihrer Wirkung, also in welcher Lebensphase befinden wir uns. Ja, wie reagiert unser Immunsystem und diese ganzen individuellen Reaktionen, die machen das aus, dass wir uns unterscheiden in den Symptomen.
Da gehen wir im Laufe der Sendung jeweils noch genauer drauf ein. Erst nochmal die Frage, seit wann gibt es in der Medizin überhaupt ein Bewusstsein für diese geschlechterspezifischen unterschiedlichen Reaktionen auf Krankheiten?
Begonnen hat dieses Bewusstsein beziehungsweise diese offizielle Wahrnehmung, dass es da Geschlechterunterschiede gibt in den 80er Jahren in den USA. Dort sind sozusagen die Vorreiterinnen der geschlechtersensiblen Medizin. Und dann hat es lange gedauert, über die 90er Jahre bis jetzt, dass in Deutschland dieses Fach, was wir jetzt neu etablieren, angekommen ist. Es klingt banal, dass es Unterschiede gibt in der Medizin zwischen den Geschlechtern, aber tatsächlich ist es nicht so trivial und deshalb sind wir hier.
Warum ist es wichtig, diese Unterschiede zu kennen und eben auch in der medizinischen Praxis zu berücksichtigen?
Wenn wir die Geschlechterunterschiede nicht berücksichtigen, kann das gefährlich werden. Also wir wissen inzwischen, dass die Risiken an zum Beispiel an einem Herzinfarkt zu versterben oder nach einer Herzklappenerkrankung einen tödlichen Ausgang zu haben oder auch nach Herzrhythmusstörungen, dass das schon relevant ist, wenn ich auf einer Station Frauen und Männer habe und dieses Risiko nicht beachte. Das heißt, Frauen haben da tatsächlich im Moment die schlechteren Karten.
Machen wir das mal konkret an einem Beispiel, dem Beispiel, das vermutlich am häufigsten in der geschlechtersensiblen Medizin angeführt wird. Sie haben es auch gerade genannt, der Herzinfarkt. Meine Kollegin Annike Meyer hat mit der Zahnärztin Andrea Marliani gesprochen, dass sie herzkrank ist. Das hat die Botschafterin der Herzstiftung lange nicht gewusst, weil auch viele Ärzte die Symptome nicht richtig erkannt haben, bis sie beinahe an einem Infarkt gestorben wäre. Und hier erzählt sie ihre Geschichte.
Bin abends mit Freundinnen essen gegangen und das war auch alles ganz prima, bin nach Hause gefahren und in der Nacht bin ich wach geworden. Ich stand im Wasser, ich war klitschnass geschwitzt und hatte das Gefühl, jemand zieht mir eine Jacke an, die einfach viel zu eng ist und die heizt jemand auf. Also ganz komisch eigentlich. Bin ich ins Wohnzimmer, habe mich hingesetzt und gedacht, so irgendwie ist das ja merkwürdig. Habe dann kurz überlegt, könnte das ein Infarkt sein oder nicht, und habe den Gedanken aber wieder verworfen. Weil eigentlich ging es mir in der Zeit davor nicht, mir ging es ja nicht wirklich schlecht. Ich war immer ein bisschen kurzatmig, aber das ist, war schon ewig so. Das war nichts Neues. Ich hatte ein bisschen Schwindel, aber auch das war nichts Neues. Und dann habe ich mir noch eine Tablette genommen, noch eine Aspirin genommen, weil ich auch so ein bisschen Kopfschmerzen hatte. Und dann wurde es sukzessive besser und ich bin eingeschlafen und am anderen Morgen wach geworden. Ich bin also zur Arbeit gegangen, habe gesagt, komm, die letzten 3 Tage, die schaffst du jetzt noch. Und dann ist ja auch erstmal Urlaub und habe mich dann durchgemogelt. Und wir sind dann auch am Wochenende, an dem folgenden Montag nach Kanada geflogen. Das hat perfekt geklappt. Ich war immer noch schlapp, aber das ging problemlos auf dem Flug. Dann bin ich angekommen, am nächsten Tag aufgewacht. Och, ich denke, jetzt Urlaub wirkt, wird schon besser. Wir sind losmarschiert und nach so 500-600 Metern kam dieses Gefühl von, ich bin nicht fit, wieder. Und dann sind wir aber noch den ganzen Vormittag bis Mittag rein, bis 2-3 Uhr durch den Stanley Park gelaufen. Und so das letzte Drittel dieser, ich sag mal, Wanderung oder dieses Spaziergangs, da wurde es dann wirklich, dass ich dachte, okay, da ist was. Das ist nicht mehr normal. Ja? Ich musste über eine Fußgängerbrücke und stand davor und dachte, wie komme ich die jetzt hoch? Weil die Luft so knapp wurde. Und dann haben wir eine Pause gemacht und nach dieser Pause kriegte ich eine ganz klassische Angina pectoris Symptomatik. Das heißt, es brannte hinterm Brustbein, als hätte man Säure dahinter gekippt. Ich hatte so ausstrahlende Schmerzen und Taubheit in den Armen, in den Fingern. Und ich sagte, okay, hier musst du zum Arzt. Schauen wir mal. Dann habe ich so schön langsam zurück zum Hotel geschafft, habe mich ein bisschen hingelegt. Noch zu meinem Mann gesagt, ich habe gesehen, nebenan ist ein Krankenhaus, da gehe ich mal hin, weil so können wir auch nicht weiterreisen. Ne? Ich muss wissen, was da ist. Und habe mich hingelegt, bin eingeschlafen und bin nachts wach geworden. Und weil ich habe mich rumgedreht und dann hatte ich das Gefühl, das Herz ist wie so ein altes Auto mit Fehlzündung. Das holpert, stolpert, schlägt, rumpelt, ganz spooky. Aber das war so beeindruckend, dass ich dachte, okay, jetzt gehst du rüber. Habe mich dann aber erstmal geduscht und auch die Haare gemacht, weil man geht ja nicht ungeduscht, ne? Ja gut, dann war auch noch Zeit für die Wimperntusche und bin dann rübergegangen in die Notaufnahme. Und kaum, dass ich da sozusagen meine Sachen vorgetragen habe, kam dann schon eine Schwester, hat mich mitgenommen, EKG geschrieben und alles. Und dann sagten die, okay, hol mal den Kardiologen runter. Der war da, guckt sie an und sagt, okay, sie haben einen Infarkt, sie bleiben hier. Ihre Vorderwand ist am oberen Ende komplett zu und guckte mich ziemlich entgeistert an und meinte, die meisten Menschen überleben sowas nicht. Sie haben nur überlebt, weil sie Kollateralgefäße haben. Und die sind auf lange Zeit entstanden. Ihr Problem ist schon ziemlich alt. Und da war ich auch ehrlich erstmal von Socken. Da war ich erstmal sprachlos. Ich habe eine Fettstoffwechselstörung, das ist klar, das weiß ich auch. Und da, die sind wir ja auch immer mal wieder angegangen. Es ist einfach auch nichts gefunden worden. Also ich bin in den Jahren zuvor, wir hatten eine sehr nette Hausarztpraxis. Und wenn ich so kurzatmig war, bin ich da auch schon mal hingegangen. Ich kannte die an der Rezeption. Ich sagte, komm, setz dich mal ganz schnell aufs Belastungs-EKG. Wir nehmen Blut ab, machen Troponin. Es war nichts. Es ist nie was gefunden worden. Das muss man einfach so sagen. Es liegt nicht daran, dass die Leute, sag ich mal, nicht qualifiziert waren. Ich war 2,5 Jahre vorher bei einer Herzszintigraphie, weil ich so kurzatmig war. Ich war beim Lungenfacharzt. Er sagte, gehen Sie noch mal zum Kardiologen. Ich habe es gemacht. Der sagte, es ist keine KHK. Man wird auch als Frau anders eingeschätzt. Dann heißt es, ja, komm, die ist in Wechseljahren. Und es gibt so viele Dinge, die so manche Symptome problemlos erklären. Und man selber hat ja jetzt auch nicht wirklich Lust auf die Diagnose. Auch das würde ich gar nicht verhehlen. Ich habe mir das vielleicht auch schön geredet manchmal.
Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Frau Seeland, woran liegt es, dass sich die Symptome bei Herzinfarkt zwischen Frauen und Männern manchmal so unterscheiden können?
Also erst einmal ist das wirklich ein wunderbares Beispiel, ein richtig klassischer Bericht für Frauen. Ja, und diese Symptome beim Mann, das hat sie ja ganz zum Schluss gesagt, als es dann gar nicht mehr ging, dann kam auch dieser typische Angina pectoris Schmerz, dieser Brustschmerz mit Ausstrahlung in den linken Arm. Und genau, daran forschen wir. Woran liegt das? Unter anderem liegt das wirklich daran, dass es unterschiedliche Ursachen gibt für die Durchblutungsstörung des Herzmuskels. Also die klassische Art und Weise, wie so eine Durchblutungsstörung zustande kommt, ist ja, dass 1 oder 2 oder 3 Gefäße eine richtige Engstelle haben von diesen sogenannten Koronargefäßen, die wir brauchen, um den Herzmuskel zu versorgen. Und bei Frauen haben wir festgestellt, dass das häufiger so ist, dass das Gefäß über die ganze Strecke verändert ist. Und unsere Diagnostik mit der sogenannten Koronarangiographie, da wird ja Kontrastmittel gegeben, um genau diese Koronargefäße sichtbar zu machen. Da sieht man das einfach nicht. Da denkt man, oh, das Gefäß ist total klein und ist geschlängelt, sieht irgendwie komisch aus. Aber man sieht halt nicht eine umschriebene Engstelle. Und das ist einer der Gründe, warum es da eben Unterschiede gibt. Eben auch das, was sie gerade beschrieben hat, dass es eben nicht so Knallfall zu einem großen Ereignis kommt, sondern dass es sich sozusagen schleichend anfühlt.
Wie oft unterscheiden sich denn die Herzinfarktsymptome so deutlich bei Frauen und Männern? Gibt es überhaupt eine stabile Datenbasis dazu?
Ja, tatsächlich. Also wir gehen davon aus, dass es bis zu 30% ist. Also das ist schon eine ganze Menge.
Mhm. Welche Folgen haben diese Unterschiede auch für die Behandlung des jeweiligen Herzinfarkts bei Frauen und Männern oder gerade auch die Erstversorgung?
Das Erkennen ist erstmal das Wichtigste natürlich. Und Sie müssen sich vorstellen, jede Minute zählt, wenn ich halt eine Durchblutungsstörung habe, irgendeines Organes. Und die Endothelfunktion, das ist sozusagen die Innenschicht der Gefäße, die ist ganz sensibel. Und wenn wir die verlieren, beziehungsweise die Funktion, die wird halt geschädigt. Und jede Minute, die wir einfach länger brauchen, um im Krankenhaus zu sein, um die richtige Diagnose zu stellen, um die richtige Therapiemaßnahmen einzuleiten, verlieren wir von dieser Endothelfunktion.
Hm. Frauen können anders von Krankheiten betroffen sein. Das haben wir jetzt gerade am Beispiel Herzinfarkt illustriert. Und damit hängt ja auch zusammen, dass Frauen in vielen Fällen andere Medikamente oder Dosierungen oder vielleicht auch Maßnahmen brauchen, um optimal therapiert zu werden oder Nebenwirkungen minimal zu halten. Aber Frauen sind schon in Studien zur Medikamentenentwicklung häufig unterrepräsentiert. Woran liegt das?
Ja, das ist ganz eindeutig so. Und das liegt zum einen daran natürlich, dass man die Frauen schützen möchte, in der Hinsicht, dass man gerade bei den Phase-1-Studien, da geht es ja auch darum, wenn man ein Arzneimittel neu auf den Markt bringt, wie toxisch ist dieses Mittel eigentlich? Und da möchte man natürlich möglichst sozusagen Confounder, also bestimmte Dinge ausschließen, die damit reinspielen, sodass man diese Toxizität. Also das geht da immer um diese Sache, ja, erstens, Frauen können schwanger werden. Das ist natürlich ein Problem in der Hinsicht, dass man dort das Risiko nicht in Kauf nehmen möchte. Dann den Zyklus, das ist auch immer ein Argument, warum man sagt, okay, der Zyklus, der könnte ja stören, wenn ich jetzt hier mir diese Pharmaka angucke und die Pharmakokinetik und die Pharmakodynamik. Aber aus unserer Sicht ist es natürlich ein Trugschluss, weil wir behandeln 50% der Bevölkerung mit diesen Pharmaka, die dann sozusagen dominant am männlichen Geschlecht entwickelt worden sind.
Sie haben eingangs auch schon genannt, die hormonellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, jetzt auch den Menstruationszyklus erwähnt. Ja, welche Rolle spielen die Hormone generell bei diesem differenzierteren Blick?
Eine sehr große. Und zwar sehen wir das immer wieder in den Studien. Gerade der Bereich der Perimenopause, also das ist sozusagen die letzte Menstruationsblutung plus ein Jahr. Und dann die Postmenopause unterscheiden sich sehr deutlich von der Prämenopause. Und deshalb sage ich meinen Studierenden auch immer, wir haben es nicht mit einer Frau zu tun, sondern wir haben es mindestens mit vier Frauen zu tun, nämlich mit den Prämenopausalen, den Perimenopausalen, den Postmenopausalen, den schwangeren Frauen. Und auch bei den Männern gibt es Unterschiede. Natürlich, das Testosteron nimmt ab, aber das ist nicht so dramatisch. Man kann da nicht so ein Punkt sozusagen festlegen, wobei ich sagen muss, dass die Datenlage zum physiologischen Abfall vom Testosteron aus meiner Sicht auch nicht ausreichend ist. Mhm. Aber das Testosteron wird halt langsamer sozusagen abgebaut, sodass ich sage, bei den Männern, da reicht es vor 40 und nach 40 zu unterscheiden.
Sie haben eingangs auch das Immunsystem als unterscheidendes Merkmal erwähnt. Das wird ja auch von Hormonen beeinflusst. Welche charakteristischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind denn da inzwischen nachgewiesen?
Das Immunsystem ist eins der unterschiedlichsten Organsysteme, was wir haben. Sie müssen sich vorstellen, das Immunsystem besteht aus ganz, ganz vielen verschiedenen Zellen. Und jede dieser Zelle hat sowohl Östrogenrezeptoren, Progesteronrezeptoren als auch Testosteronrezeptoren. Und die können dann wieder ganz unterschiedlich ansprechen bzw. aktiviert sein. Das heißt, das ist eine komplexe Geschichte mit dem Immunsystem. Und was wir eben auch wissen ist, dass das Östrogen per se einen Einfluss hat auf zum Beispiel diese Interleukine. Das heißt, das haben wir alles gelernt, als wir die Covid-Pandemie hatten mit diesem Zytokinsturm. Mhm. Und dieses IL-6 ist da ein ganz bestimmtes Interleukin, was da ganz wichtig ist unter anderem. Und ein Grund wahrscheinlich, warum halt Männer häufiger gestorben sind an der Covid-Erkrankung, Erkrankung als Frauen ist eben, dass die Frauen da einen gewissen Schutz haben, dadurch, dass das Östrogen diesen Zytokinsturm hemmen kann.
Eine weitere Erkrankung, bei der sich Frauen und Männer unterscheiden, schon den Zahlen nach, ist Krebs. Davon sind Männer insgesamt häufiger betroffen. Und das lässt sich aber offenbar nicht nur durch Unterschiede in der Lebensweise und äußere Umstände erklären, sondern da spielen offenbar auch körperliche Unterschiede eine Rolle.
Ja, die Krebsdiagnostik bzw. die Krebserkrankungsverlauf und so weiter zu verstehen, ist natürlich ganz, ganz wichtig und hochspannend. Tatsächlich beginnt das schon bei der Genetik. Das heißt, wir haben sogenannte Escaper-Gene. Das heißt, das sind so ein paar Gene, die sozusagen flüchten. Das heißt, flüchten vorm Abschalten. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben ja das XX und XY als genetische Grundlage für das weibliche Geschlecht und das männliche Geschlecht. Nun hat die Natur das sehr klug eingerichtet und hat das zweite X-Chromosom sozusagen mehr als die Hälfte abgeschaltet, weil sonst das Ungleichgewicht von den Genexpressionsprodukten, also das sind dann im Endeffekt dann nachher auch die Eiweiße, sozusagen zu stark wäre zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht. Aber eben dieses zweite X-Chromosom ist nicht komplett abgeschaltet. Und da sind so ein paar Gene da drauf, die wahrscheinlich die Frauen etwas mehr schützen vor den Krebserkrankungen.
Bei bestimmten Krankheitsbildern sind auch Männer ja unterversorgt oder werden nicht optimal behandelt. Wir haben bisher auf die Frauen fokussiert, aber es gibt die Beispiele wie Brustkrebs oder Osteoporose, unter denen eben auch Männer leiden können, die aber häufig auch in der Gesellschaft als typische Frauenkrankheiten gesehen werden.
Ja, natürlich. Dieses Brustkrebsbeispiel ist deshalb irrelevant, weil tatsächlich da genau dieser soziokulturelle Komponente sehr stark einspielt. Weil wir wissen alle natürlich, dass 100-fach häufiger der Brustkrebs bei der Frau ist. Da wird man aufmerksam, da gibt es Vorsorgeuntersuchungen, da ja ist einfach eine Struktur da, die sozusagen darauf auch medial aufmerksam macht. Beim Brustkrebs des Mannes, da denkt einfach niemand dran. Sowohl die Ehefrau denkt nicht dran, weil das ist immer so dieses typische stereotype Bild. Aber Partner sind ganz, ganz wichtig bei solchen Dingen. Man selber natürlich als Mann denkt man auch nicht daran, sondern denkt, das ist irgendwie ein Pickel oder irgendwas, was sich da auch wieder wegbewegt. Und wenn man dann zum Arzt oder zur Ärztin geht, auch da ist es nicht unbedingt so, dass dann zuerst der Gedanke des Brustkrebs kommt. Und das ist einfach gefährlich.
Sie erforschen sowohl organische als auch, haben Sie jetzt auch schon erwähnt, soziokulturelle Einflüsse auf Krankheit und Genesung. Was sind denn bei den soziokulturellen Einflüssen die wichtigsten Faktoren?
Ja, genau. Sie besprechen so diesen Gender-Bereich an, den klassisch im Englischen wird dieses ja Gender genannt. Wir nennen das soziokulturelle Geschlechterunterschiede. Und zentrale Elemente von diesen soziokulturellen Unterschieden, das ist zum Beispiel die Erziehung, das ist das Einkommen, das ist die Verantwortung. Wer hat die Verantwortung für die Hausarbeit? Wer hat die Verantwortung für Pflege? Wer hat welche Risikobereitschaft? Wie aggressiv verhalte ich mich eigentlich und ja, wie ängstlich bin ich? Also das sind so ganz wesentliche Elemente, die in Deutschland sozusagen diesen soziokulturellen Hintergrund bestimmen.
Wie ist denn eigentlich die Forschungslage oder auch die Versorgungslage bei nicht-binären Menschen?
Bei nicht-binären Menschen ist die Forschungslage nicht gut. Wir werden besser. Es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Fokus von der geschlechtersensiblen Medizin, dass man diese raren Daten, weil man muss sich ja vorstellen, statistisch signifikante Unterschiede nachweisen zu können, braucht man eine gewisse Fallzahl. Und wenn es einfach weniger Menschen gibt, die gerade im transidenten Bereich sich befinden, dann braucht man längere Zeit, um Daten zu erheben. Aber hier gibt es auch Lösungsmöglichkeiten. Und ich sage meinen Studierenden immer, dass wir alle Daten erheben. Und wenn transidente Personen dabei sind, dass wir die auf alle Fälle, egal mit welcher Fallzahl, publizieren. Denn nur so kommen wir weiter.
Ich greife Ihr Stichwort mal auf. Studierende, wird dieses Thema geschlechtersensible Medizin im Medizinstudium inzwischen eigentlich mehr oder ausreichend berücksichtigt?
Ausreichend berücksichtigt wird es noch lange nicht. Wir sind hier am Anfang, aber wir haben gute Fortschritte gemacht in den letzten 5, 6, 7 Jahren, würde ich sagen. Wir haben begonnen in der Charité und da gab es die Möglichkeit, vom Regelstudiengang in den Modellstudiengang zu switchen. Und das war eine sehr gute Zeit, wo man neue Lernziele mit ins Curriculum bringen konnte.
Modellstudiengang bedeutet ein Studiengang, wo explizit auf geschlechtersensible Medizin mehr Wert gelegt wird oder größerer Fokus?
Modellstudiengang bedeutet, dass der Regelstudiengang sozusagen insgesamt anders formatiert wird. Das heißt in der Hinsicht, dass es so Lernspiralen gibt. Das gilt sozusagen für alle Bereiche. Und damit, wenn man so einen Umbruch hat in der Lehre, dann kann man halt sehr gut neue Bereiche wie die geschlechtersensible Medizin mit einbringen. Und das ist dort gelungen und das Ziel ist es in der Lehre, eine vollständige Implementierung zu erreichen. Das bedeutet, dass man in jedem Semester durch das gesamte Studium hindurch möglichst in jedem Fach die geschlechtersensiblen Lerninhalte hat und dass es auch geprüft wird, weil das kennen wir alle, was man nicht prüft, wird auch weniger gelernt.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben eine erste Anruferin, Frau Kratzke aus Siegburg. Hallo, Frau Kratzke.
Hallo, schönen guten Morgen an die Runde.
Guten Morgen.
Ja.
Sie haben eine Frage zum Thema Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader.
Ja, und zwar habe ich mir aufgefallen, dass diese Vorsorgemaßnahme nur für Männer ab 65 vorgesehen ist. Jetzt ist meine Frage, warum werden wir Frauen hier ausgeklammert oder nicht berücksichtigt?
Frau Kratzke, klare Frage, gebe ich gerne weiter an Frau Seeland.
Liebe Frau Kratzke, ja, das ist wirklich eine ganz, ganz relevante Frage, die mich auch umtreibt. Und deshalb habe ich mich damit auch beschäftigt. Und zwar ist es tatsächlich so, genauso wie Sie es sagen, seit 2018 haben Männer ab 65 Jahren diesen Anspruch auf diese einmalige Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von dem Aneurysma der Bauchschlagader. Bei Frauen ist es so, dass man sagt, wenn sie Risikofaktoren haben, wie zum Beispiel Rauchen oder Bluthochdruck oder eine positive Familienanamnese, dass dann auch bei der Krankenkasse nachgefragt werden kann, ob diese Präventionsleistung übernommen wird. Das ist natürlich so eine für mich unhaltbare Situation, weil das zeigt ganz eindeutig, welche Konsequenzen dieses sogenannte Gender Data Gap hat. Also dadurch, dass wir nicht die Daten getrennt haben in den sozusagen Studien davor, beziehungsweise meine Kolleginnen und Kollegen, nach Frauen und Männern, haben wir viel mehr Daten über Männer zu Bauchaortenaneurysmata. Das heißt, das kommt häufiger vor bei den Männern. Das heißt aber nicht, dass es bei den Frauen nicht vorkommt. Und warum aus meiner Sicht tatsächlich hier diese Präventionsstrategie geändert werden muss, ist, weil wenn Frauen ein Aortenaneurysma haben, dann sind sie gefährdeter. Ja, also das heißt, wenn diese sogenannten 5 Zentimeter überschritten sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Mortalität nochmal höher. Das heißt, wir müssen eben viel früher ansetzen und genauso wie es bei den Männern differenzierte Empfehlungen gibt, also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Aortenaneurysma im Diameter von bis zu 4 Zentimeter hat, dass man dann alle 3 Jahre kontrolliert. Wenn man über 4 Zentimeter hat, dass man dann jährlich, beziehungsweise wenn es dann schnell wächst, halbjährlich. Das brauchen wir natürlich genauso für die Frauen, auch wenn es sozusagen statistisch noch nicht so in den Studien nachgewiesen ist, dass es so viele Frauen haben. Das ist aber auch deshalb der Fall, weil einfach viel zu wenige Frauen eingeschlossen worden sind in diese Studien. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, warum es so gefährlich ist, wenn wir dieses Gender Data Gap weiter so belassen, wie es ist und warum wir unbedingt alle Studien, die wir machen, mit einer ausreichenden Fallzahl von Frauen und Männern haben müssen und vor allem, wenn wir die Studien machen, getrennt nach den Geschlechtern die Ergebnisse auswerten.
Mhm. Frau Kratzke, erstmal vielen Dank für diese Frage. Ich würde dann nochmal die Frage anschließen, gibt es auch andere Vorsorgeuntersuchungen, die bislang ganz oder hauptsächlich Frauen oder Männern vorbehalten sind, die Sie hinterfragen würden, Frau Seeland?
Das ist eine Frage in der Richtung, dass man sozusagen, wenn man jetzt alleine von dieser ganzen basalen Untersuchungen, dieses Check-up 35 ausgeht. Mhm. Ja? Bei dem Checkup 35 ist es so, dass dazu gehört, dass man mit dem Stethoskop auf Herz und Lunge hört. Jetzt wissen wir aber aus den Studien, dass tatsächlich das Stethoskop sozusagen viel weniger genutzt wird in den letzten Jahren und dass es eigentlich eine Renaissance geben müsste von dem Stethoskop, um gerade Herzerkrankungen, vor allem Herzklappenerkrankungen zu diagnostizieren. Und wir wissen auch aus den Studien, dass tatsächlich Frauen weniger häufig abgehört werden mit dem Stethoskop als Männer. Wir wissen auch ja zum Beispiel bei Reanimationen, dass Frauen weniger häufig reanimiert werden als Männer und so weiter und so fort. Ob das mit einem Schamgefühl zu tun hat, kann man durch diese Studien jetzt nicht kausal belegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Und auch im Studium, wenn man sich anguckt, wie die Studierenden die Auskultation, also das Abhören des Herzens lernen, dann ist das immer am männlichen Körper. Das heißt, es gibt jetzt ganz viele Bestrebungen und also die Studierenden auch unglaublich hilfreich, weil die das einfordern und sagen, wir wollen das Abhören auch am weiblichen Körper lernen. Und all das sind so Sachen, wo ich sage, das ist zwar offiziell nicht so, steht nicht so auf dem Papier, aber das ist eben genau dieser menschliche Teil, den wir jetzt unbedingt heben müssen und den wir adressieren müssen.
Mhm. Wo sehen Sie denn einen Weg, diese Strukturen, die bestehenden Strukturen da zu verbessern? Also genau das, was Sie jetzt gesagt haben, bestimmte Methodiken einfach bei Untersuchungen, da jetzt eben immer mehr die Ergebnisse, Forschungsergebnisse zu geschlechtersensibler Medizin einfließen zu lassen. Nicht nur im Studium, sondern eben auch in den hausärztlichen Betrieb, in den klinischen Betrieb.
Das wird sich allein deshalb schon, sagen wir mal, etablieren, aber wir versuchen das natürlich so schnell wie möglich zu etablieren, wenn ja die Forderungen oder die politischen Forderungen im Koalitionsvertrag ja zum Glück auch so gestellt sind, dass die geschlechtersensible Medizin integriert werden soll. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen weiter erkennen, dass es eine Arbeitsentlastung ist, wenn ich einfach mehr differenziertes Handwerkszeug zur Verfügung habe und tatsächlich auch die Kolleginnen auf den Stationen. Und es ist ja häufig so, dass wir da mit Fachärztinnenmangel und wir müssen auch mit Pflegemangel haben wir auch ganz viel zu beklagen. Das heißt, das kommt auch daher, weil eine gewisse Frustration entsteht, wenn ich nicht das richtige Handwerkszeug habe, um die Patientinnen und Patienten zu versorgen. Das heißt, das ist ein ganz strukturelles Problem, was wir hier angehen. Zum einen, was die Datenlage angeht, das Bewusstsein, dass man alle Studien nach dem Geschlecht trennt und am besten noch, so wie ich es vorhin skizziert habe, nach diesen Einteilung der vier verschiedenen Frauen sozusagen, nach dem Sexualhormonstatus. Und dass man sozusagen diesen Weg jetzt beschleunigt. Und deshalb ist diese Professur so wichtig, sodass ich jetzt möglichst schnell die Kolleginnen und Kollegen ausbilde. Und dann werden, glaube ich, viele überzeugt sein, Mensch, das ist viel einfacher jetzt und viel effektiver, sowohl für die Patientinnen und Patienten, aber auch für mich. Ich bin viel zufriedener mit meiner Arbeit.
Mhm. Jetzt haben Sie über das Bewusstsein für diese geschlechtersensible Medizin beim medizinischen und beim Pflegepersonal gesprochen. Wie verbreitet ist denn dieses Bewusstsein überhaupt schon auf der Seite der Patientinnen und Patienten?
Tatsächlich ist es so, dass ich da, sagen wir mal, entweder auf total erstaunte Gesichter treffe. So, ich habe irgendwie gedacht, das ist so klar, dass man da zwischen dem Geschlecht unterscheidet. Mir war gar nicht bewusst, dass die Lehre so diese eher so diesen einheitlichen menschlichen Körper in den Fokus rückt. Und auf der anderen Seite, wenn man darüber redet mit den Patienten und Patientinnen, dann sind sie sehr, sehr aufgeschlossen und unterstützen das voll.
Das hat ja vielleicht auch die psychologische Dimension. Also was bedeutet es für Patientinnen und Patienten, wenn sie nicht richtig gesehen, diagnostiziert und behandelt werden?
Ja, das bedeutet unheimlich viel. Also den häufigsten Satz, den ich bekomme, ist, oh, Sie sind die Erste, die mich verstehen. Und das ist auch nicht deshalb, weil ich vielleicht komplett anders kommuniziere, aber ich versuche schon, sagen wir mal, so zu kommunizieren, dass ich verstanden werde und dass die Patientinnen und Patienten auch sehen, dass ich sie in ihrer soziokulturellen Umgebung ernst nehme und wahrnehme, weil das ist ja sozusagen der Clou, sage ich mal, von der geschlechtersensiblen Medizin. Wir schauen uns die Interaktion an von soziokulturellen Einflussfaktoren und biologischen Einflussfaktoren. Und diese Kombination, die macht eben sehr, sehr viel aus.
Wir sprechen über das Thema geschlechtersensible Medizin. Dafür ist Ute Seeland zugeschaltet, Professorin für geschlechtersensible Medizin an der Universitätsklinik Magdeburg. Und bevor es gleich weiter um Ihre Fragen geht, schauen wir an dieser Stelle erst noch genauer auf geschlechterspezifische Reaktionen bei psychischen Problemen wie Depressionen oder Angststörungen. Im Warendorf-Klinikum im niedersächsischen Sehnde, das ist bei Hannover, da gibt es die bundesweit einzige psychiatrische Tagesklinik mit einer Station nur für Männer. Astrid Wulff war für uns dort.
Jetzt wird der Stift nach rechts rübergegeben. Also alle einmal überkreuzen.
Beim Achtsamkeitstraining im hellen Therapieraum stehen rund 10 Patienten im Kreis. Jeder hat die Arme vor sich ausgestreckt und überkreuzt. Die Aufgabe, ein Stift vom linken Nebenmann annehmen, die Arme andersherum überkreuzen und währenddessen den Stift an den rechten Nebenmann weitergeben.
Nochmal anfangen, nochmal anfangen.
Die Übung erfordert Konzentration und zwingt die Männer geradezu, mit der Aufmerksamkeit ganz im Hier und Jetzt zu sein. Präsent in der Gegenwart, mit einer gewissen Distanz zu den oft negativen Gedanken. Achtsamkeit hilft, psychisch gesund zu werden und zu bleiben. Wie man die im Alltag praktiziert, lernen die Patienten hier auf der Männerstation der psychiatrischen Tagesklinik.
Was ist ein Tipp, um diese kreisenden Gedanken auch mal loszulassen?
Indem ich quasi gedanklich auf einen Post-it draufschreibe, Gedanke, klebe den da drauf und lege das Ganze dann wie ein Blatt Papier zur Seite.
Super.
Nach dem Training erzählt einer der Patienten in der Kaffeeküche der Station, dass er 8 Wochen hier verbracht hat und kurz vor seiner Entlassung steht. Als er die Therapie begonnen hatte, konnte er noch gar nicht einordnen, warum es ihm so schlecht ging.
Also im ersten Moment dachte ich erstmal, es ist ein Burnout. Es waren aber eigentlich Angstzustände und Panikattacken. Ich glaube, eigentlich hätte ich schon 10 Jahre früher in Behandlung gehen sollen.
Hier konnte er mit den Therapeutinnen und Therapeuten herausfinden, dass er seine Grenzen viel zu lange ignoriert hatte.
Dieses ewige Höher, Schneller, Weiter. Ne? Immer davon überzeugt, dass man nur mit Arbeit, Leistung, Ähnlichem weiterkommt. Und wenn es einem schlecht geht, trotzdem weitermachen, ohne auf sich und seinen Körper zu hören.
Schwäche zu zeigen gilt nach wie vor als eher unmännlich. Deswegen holen sich Männer in psychischen Krisen oft zu spät Unterstützung, sagt Oberärztin Janina Tillmanns in ihrem Büro. Themen wie Männlichkeitsbilder und Erwartungen werden in den therapeutischen Gesprächsgruppen besprochen. Wenn sie unter sich sind, fiele es den Patienten leichter, sich zu öffnen.
Wirklich großes Thema bei uns sind sexuelle Funktionsstörungen im Rahmen von Depressionen, Libidoverlust, sexuelle Funktionsstörungen, Erektionsstörungen, Orgasmusstörungen, solche Themen. Und das sind Sachen, die Sie beispielsweise in dieser männerthemenzentrierten Gruppe sehr, sehr gut miteinander besprechen können. Und da sagen die meisten der Patienten hier, das würden wir doch nie ansprechen, wenn die Frauen mit dabei sind.
Im Fitnessbereich der Tagesklinik, kaum zu unterscheiden von einem normalen Fitnesscenter, können die Männer Gewichte stemmen oder auf dem Laufband schwitzen. Das kurbelt die Glückshormone an. Die Patienten können auch Yoga praktizieren oder Tischtennis spielen. Sport ist ein großer Bestandteil der Therapie, sagt Sporttherapeut Marcel Wendt.
Ich glaube, dass es gerade bei den Männern ja sehr wichtig ist, weil viele sich da auch über den Körper auch spüren müssen wieder. Auch definieren teilweise über den Körper und über das, was sie sonst auch geleistet haben damit. Und da ist es einfach ein gutes Medium, dort auch auf die Psyche einen Einfluss zu nehmen.
Die Therapie in der Tagesklinik für Männer ist auf die Symptome ausgelegt, die viele Männer in psychischen Krisen zeigen, erzählt Oberärztin Janina Tillmanns. Gereiztheit, Impulsivität, Sucht, Risikoverhalten und das Unterdrücken von Gefühlen.
Erstmal kennenlernen, wahrnehmen der eigenen Gefühle, was steckt eigentlich hinter Wut und Aggressivität und Feindseligkeit. Dahinter steckt eigentlich ganz viel Traurigkeit, Überforderung, Erschöpfung, was eher unmännliche Gefühle sind. Dafür gibt es ein Emotionsregulationstraining.
Gefühle wahrzunehmen, Grenzen zu ziehen, wichtige Themen für die Patienten hier auf der Männerstation. Auch für den Patienten, der kurz vor seiner Entlassung steht. Er ist froh, dass er sich nach der Therapie wieder besser fühlt.
Es geht mir besser, ohne Frage. Leider kommen immer noch wieder Rückschläge. Aber es ist schon mal gut, dass ich es merke und nicht erst komplett zusammenbreche.
Astrid Wulff über die psychiatrische Tagesklinik mit einer Station nur für Männer am Warendorf-Klinikum im niedersächsischen Sehende. Frau Seeland, wenn wir da noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, wie unterscheiden sich typischerweise oder können sich unterscheiden die Symptome, Depressionssymptome bei Frauen und Männern?
Tatsächlich ist das auch ein Thema, was wirklich in der geschlechtersensiblen Medizin ganz gut inzwischen erforscht ist, in der Hinsicht, dass wir wissen, dass Aggressivität und Suchtverhalten genauso Symptome sind einer Depression wie die klassischen. Und hier ist es wirklich mal andersrum von dem Wissensstand her bei den Frauen. Das heißt, wir haben hier mehr Wissen über depressive Symptome bei den Frauen. Das sind eher so diese zurückgezogenen Symptome, ne? Dass man traurig ist, dass man halt eher nicht am soziokulturellen Leben teilnimmt und so weiter. Also diese Minussymptome. Und ich bin auch davon überzeugt, dass also ein großer Teil der Aggressionen und Suchterkrankungen bei Männern tatsächlich in den depressiven Bereich gehören und wir wahrscheinlich viel erfolgreicher sind, wenn wir in diese Richtung therapieren.
Die geschlechtersensible Perspektive eben bei psychischen, psychiatrischen Erkrankungen, wie ausgeprägt ist diese Perspektive derzeit schon in Deutschland? Was wäre da Ihre Einschätzung?
Dadurch, dass die Krankschreibungen bei den Frauen mit 14,3% und bei den Männern nur mit 8,6% bezüglich psychischer Erkrankungen in Deutschland Thema ist und man auch weiß aus den ganzen Studien, dass wenn man Studien zu Depressionen oder zu psychischen Erkrankungen, überhaupt zu Angststörungen macht, dass man dann tatsächlich mehr Frauen rekrutiert als Männer. Das ist eben sozusagen ein Grund, warum man sozusagen diese andere Symptomatik der Männer historisch gesehen einfach verpasst hat. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der den Männern jetzt tatsächlich zugutekommt. Und das war jetzt gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo man eben klar diesen männlichen Aspekt in den Fokus stellt, auch bei den Therapien. Und genauso wie man also bei der geschlechtersensiblen Medizin häufig dieses Gender Data Gap für die Frauen hat, hat man das hier für die Männer. Und deshalb freue ich mich, dass jetzt hier viel mehr Aufmerksamkeit in diese Richtung geht.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Uns hat eine Hörerin eine Mail zum Thema ADHS bei Frauen geschrieben. Sie schreibt, ich kann an mir selbst und auch an Freundinnen mit ADHS beobachten, dass die Woche vor der Blutung meist eine Woche mit großen Problemen ist. Zum Beispiel schreibt sie, ich bin zerstreuter und fahriger, weniger kritikfähig. Kurz, die ADHS-Symptome werden übermäßig stark. Sie schreibt auch noch, bisher konnte ich weder meine Gynäkologin noch meine Psychiaterin davon überzeugen, dies als Problem wahrzunehmen. Ja, wie ist die Studienlage zum Thema ADHS und da speziell Einfluss der Hormone und geschlechtsspezifische Einflüsse?
Diese Beobachtung der Anruferin ist unglaublich wichtig, weil wir hören das immer wieder und das ist auch nachvollziehbar. Pathophysiologisch ist das nachvollziehbar. Wir haben ja die Geschlechtshormonrezeptoren im gesamten Körper. Nicht, wie man früher gedacht hat, nur in den Organen, die zur Reproduktion da sind, sondern tatsächlich sind die eben im ganzen Körper verteilt und unter anderem auch im Gehirn. Und tatsächlich, ich bin keine Expertin für ADHS, aber soweit ich weiß, ist das noch nicht richtig verstanden, dieses Krankheitsbild und schon gar nicht die Geschlechterunterschiede. Und dass es da einen Einfluss gibt des Hormonzyklus beziehungsweise des aktuellen Hormonhaushaltes mit der Gehirnsignaltransduktion ist sicher. Und wir sehen das ja auch beim prämenstruellen Syndrom bei den Frauen, dass gerade die Zeit vor den Tagen eine Zeit ist, die mit vielen psychischen Veränderungen einhergeht. Und dazu gehören Depressionen und Angststörungen genauso dazu.
Eine andere Hörerin bittet uns per Mail auf das Thema Bluthochdruck einzugehen. Da forschen Sie selbst zu Unterschiede Bluthochdruck, Blutdruck bei Frauen und Männern. Welche charakteristischen Unterschiede gibt es denn da zwischen Frauen und Männern, auch im Verlauf des Lebens?
Hierzu haben wir tatsächlich in den letzten Jahren einige Fortschritte gemacht in der Erkenntnis zu Bluthochdruck. Und die Gefäßalterung ist ein ganz wesentlicher Teil, der zu Bluthochdruck beiträgt. Und gerade bei den postmenopausalen Frauen beziehungsweise den Frauen, die sich in der Perimenopause befinden, stellen wir eben häufig fest, dass Frauen, die vorher keinen hohen Blutdruck hatten, dann in dieser Phase Bluthochdruck entwickeln. Die Herausforderung ist jetzt zu verstehen, was ist sozusagen normale Gefäßalterung. Das heißt, die Gefäße werden steifer im Alter, die Gefäßwände, und damit verändert sich das Verhalten der Pulswelle. Und das ist halt ein Einfluss auf den Blutdruck. Und diese Kombination von dieser Pulswellengeschwindigkeit, der Gefäßalterung und zu verstehen, wie die Funktion der Gefäße reguliert ist durch den Hormoneinfluss, das ist diese Herausforderung. Was wir aber wirklich jetzt wissen, und es gibt auch inzwischen eine gute Studie von G. et al. In Circulation veröffentlicht, die zeigt, dass wir uns einfach Gedanken machen müssen über die Grenzwerte. Denn Bluthochdruck entsteht auf verschiedene Arten und Weise. Und wenn wir den eher weiblichen Bluthochdruck sozusagen in den Zusammenhang bringen mit der Gefäßalterung, dann sehen wir, dass es dieser typische Blutdruckwert 130-80, das kennen irgendwie alle, nicht unbedingt für alle Frauen zutrifft. Das heißt, gerade prämenopausal, also die Frauen, die halt noch viel Östrogene haben, haben häufig viel niedrigeren Blutdruck. Und tatsächlich konnte diese Arbeit zeigen, dass das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen später im Verlauf erhöht ist, wenn ein Blutdruck bei Frauen gerade im prämenopausalen, perimenopausalen Alter deutlich über 110 liegt. Mhm. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich nacharbeiten.
Genau, was würde dann dieses Nacharbeiten auch für die Therapie von Bluthochdruck bedeuten, wenn die Grenzwerte sozusagen verschoben würden?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir müssen jetzt hier natürlich aufpassen, dass wir nicht übertherapieren. Aber wir haben ja tatsächlich den statistischen Nachweis, dass Frauen sieben bis zehn Jahre später an kardiovaskulären Erkrankungen erkranken. Das heißt, hier müssen wir dringend überlegen, wann wir anfangen, die Blutdruckmedikation ernst zu nehmen, auch bei Frauen.
Uns hat auch eine Frage oder eine Beobachtung per WhatsApp erreicht. Ein Arzt weist darauf hin, dass seiner Erfahrung nach Frauen immer öfter klassische Herzinfarktsymptome bei sich selbst übersehen oder nicht beachten, weil sie sozusagen schon geschlechterspezifische Symptome erwarten. Das wäre dann sozusagen ein Risiko auf der Gegenseite. Haben Sie das auch schon erlebt?
Tatsächlich ist das ein realistisches Szenario, wobei ich keine Statistiken dazu kenne. Und aber aus der eigenen Erfahrung ist es mir auch schon mal immer geschildert worden. Ja, da war es tatsächlich eine schwere gastrointestinale Problematik und da wurde die Frau erstmal auf die kardiologische Station gelegt. Ja, es kann passieren.
Mhm. Was wäre sozusagen die Empfehlung, um diesen Fehler zu vermeiden, auch auf Patientinnenseite?
Ich empfehle den Patientinnen immer, egal was sie feststellen, wenn es eine Änderung in ihrem Gesundheitszustand ist, wo sie sagen, hey, das war irgendwie vorher nicht so und das stört mich jetzt so richtig, dann einfach schildern, was sie stört und was sich verändert hat. Ich glaube, Kommunikation ist hier der Schlüssel zu allem und reden miteinander und so gut wie möglich versuchen zu erklären oder auch aufzuschreiben, was man festgestellt hat.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und jetzt haben wir eine nächste Anruferin, und zwar Frau Trenkel aus Essen. Hallo Frau Trenkel.
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich habe mal eine Frage zur Medikation. Also ich bekomme seit 5 Jahren dieses ASS 100 und das ist für Männer ja genauso hoch. Und ich bin ziemlich klein, ich hatte auch einen Freund, war also wesentlich größer. Weil das so eine Langzeitmedikation ist. Und immer wenn ich mal frage, also ich habe eine Karotisstenose, deswegen habe ich das bekommen. Ne? Das wird von einer Neurologin alle Vierteljahre kontrolliert, weil ich wollte es nicht so gern operieren lassen. Also seit 5 Jahren mindestens ASS 100 und gleiche Medikation wie Männer.
Frau Trenkel, vielen Dank für den Anruf. Wir haben zu Beginn der Sendung mal drüber gesprochen, wie Medikamentenstudien aufgesetzt sind. Frau Seeland, Ihre Einschätzung?
Ja, vielen Dank, Frau Trenkel. Bei Ihnen ist es tatsächlich so, dass diese ASS 100 von der Studienlage her richtig ist. Also wir unterscheiden hier die Primärprävention und die Sekundärprävention. Und bei Ihnen ist das jetzt im Bereich der Sekundärprävention. Das heißt, man möchte auf gar keinen Fall, dass diese Karotisstenose weiter zunimmt. Prinzipiell haben Sie ein Thema angesprochen, das natürlich differenziert betrachtet werden muss. Das heißt, die Dosierung, also jetzt gerade bei dem ASS 100, wenn man jetzt sozusagen prophylaktisch dieses ASS 100 nimmt, also wirklich in der Primärprävention, dann ist es so, dass die Männer das nehmen, um einen potenziellen Herzinfarkt zu verhindern. Und bei Frauen wird es gegeben, um potenziellen Schlaganfall zu verhindern. Das hat auch was damit zu tun, dass die Schlaganfallhäufigkeit bei Frauen höher ist als bei Männern. Prinzipiell ist es so bei den Dosierungen, dass wir uns überlegen müssen, wie ist eigentlich die Verteilung eines Arzneistoffes und wie ist dieser Arzneistoff aufgebaut. Also ist der eher lipophil oder hydrophil, das heißt, ist der eher sozusagen fettliebend oder eher wasserliebend, und das macht eben großen Unterschied. Und die Körperzusammensetzung ist hier ganz wichtig. Das heißt, wir wissen, dass Frauen, jüngere Frauen und jüngere Männer und ältere Frauen eine unterschiedliche Zusammensetzung haben des Körpers bezüglich der Muskelmasse, bezüglich des Wasserhaushalts und bezüglich der Fettmasse. Und das alles beeinflusst die Wirkung eines Arzneimittels und eben die Konzentration, wie lange ein Arzneimittel auch in dem Blutplasma wirkt und auch an den Organen wirkt. Das heißt, es ist tatsächlich komplex, und hier sind wir auch dran, Strategien zu entwickeln, die den Ärztinnen und Ärzten helfen, um einzuschätzen, ob die Dosierungen, die wir eigentlich geben müssen, wenn sie in den Zulassungsstudien genutzt worden sind, dass man die aber modifizieren kann. Weil ich sag immer, natürlich, Medizin hat auch etwas mit Kunst zu tun. Das heißt, wir müssen auch unsere Erfahrung und unseren Geist und unser Wissen mit einbringen, wenn wir über geschlechtersensible Arzneimitteldosierung reden.
Frau Trenkel, vielen Dank für den Anruf nach Essen. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, Frau Seeland. Da gibt es das bekannte Beispiel eines Schlafmittels. Da wurde irgendwann durch bestimmte Vorkommnisse, Fälle in den USA deutlich, dass die offiziell empfohlene Dosierung für Frauen sehr unpassend war. Vielleicht können Sie die Geschichte dazu noch einmal erzählen.
Ja, das ist dieses Zolpidem, und das sind die sogenannten Set-Drugs, so nennen wir die. Das sind Medikamente, die in den USA wirklich aufgefallen sind, weil die Frauen mehr Verkehrsunfälle produziert haben. Und es war dann irgendwann so schlimm, dass das in der Statistik tatsächlich signifikant war. Und dann hat sich ein Arzt in den USA darum gekümmert. Und der hatte erst überhaupt gar kein Gehör bekommen. Dann hat er gesagt, das erzählt er da. Und der hat aber nicht locker gelassen. Und das ist ja häufig so in der Medizin oder auch gerade jetzt in der geschlechtersensiblen Medizin, dass sich einzelne Personen sehr stark machen für bestimmte Dinge, die eben auffallen. Und so war das auch dort, sodass der gesagt hat, diese Studien, die zu diesem Zolpidem gemacht worden sind, die müssen wir nochmal analysieren. Da müssen wir uns die Daten einfach nochmal angucken. Und dann hat er eben die Daten getrennt nach dem Geschlecht und hat festgestellt tatsächlich, dass die Frauen überdosiert waren mit dieser Medikationsdosierung, die im Beipackzettel stand.
Und waren denn entsprechend am Steuer eingeschlafen?
Ja, genau, richtig. Die waren eingeschlafen, weil sie hatten so ein Hangover. Das heißt, dieses Beruhigungsmittel, das wirkte einfach viel, viel länger bei den Frauen als nur für die Nacht.
Würden Sie solche Effekte bei mehreren Medikamenten erwarten? Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es da so eine systematische Verzerrung gibt in Studien zur Medikamentenentwicklung und dann entsprechend auch zur Ermittlung der richtigen Dosierung etc.
Wir kennen inzwischen einige Beispiele, wo das nachgewiesen ist, tatsächlich. Und wir kämpfen sehr dafür, dass die nächsten Studien, die alle gemacht werden von der pharmazeutischen Industrie, dass die dringend darauf achtet. Und ich bin auch sehr gerne bereit, da in den Dialog weiterzutreten und Strategien zu entwickeln, sodass wir geschlechtersensible Medizin, also pharmakologische Dosierungen, und manchmal braucht man auch vielleicht auch sogar anderer Substanzen eben für bestimmte Erkrankungen. Aber der Hauptteil wird sein, dass wir die gleichen Medikamente haben, aber dass wir unterschiedliche Dosierungen brauchen. Dazu gibt es auch schon sehr gute Arbeiten. Und tatsächlich die künstliche Intelligenz hilft uns da jetzt ein bisschen, weil wir dann in der Lage sind, sehr große Datensätze auswerten zu lassen und differenziert nach Alter und Geschlecht. Und dann sieht man einfach schon, zum Beispiel bei Beta-Blockern, die eben auch sehr häufig genutzt werden, oder mit ACE-Hämmern, dass die Dosierung geringer ist und die gleichen Effekte hat und sogar bei manchen Arzneimitteln dann weniger Nebenwirkungen, weil wir wissen, dass Frauen deutlich mehr unerwünschte Wirkungen haben, wenn sie ein bestimmtes Arzneimittel bekommen in der empfohlenen Dosierung als Männer.
Hat das schon zu Veränderungen in der offiziellen Empfehlung der Dosierung geführt, beispielsweise bei Beta-Blockern, die ein sehr verbreitetes Medikament sind?
Tatsächlich hat es noch nicht zu einer offiziellen Empfehlung geführt, aber es hat sich so doll rumgesprochen inzwischen, dass es tatsächlich von meinen Kolleginnen und Kollegen sehr häufig angewendet wird.
Stichwort medizinische Forschung, nicht nur Medikamentenforschung. Ich habe die Einschätzung gelesen, dass bei der Erforschung und Therapie von geschlechtsspezifischen Tumorerkrankungen wie Prostatakrebs eher große Fortschritte gemacht wurden als bei Krebsformen, die Männer und Frauen betreffen. Teilen Sie diese Einschätzung bzw. gibt die Studienlage das her?
Ja, das finde ich sehr, sehr auffällig. Also wir haben ja wenn man sich die Krebsstatistiken sich anguckt, bei den Frauen am häufigsten den Brustkrebs und bei den Männern am häufigsten das Prostatakarzinom. Danach folgen dann all die Krebsarten, die eben beide haben können, wie Darmkrebs zum Beispiel. Und dadurch, dass die Prostata-Studien natürlich an den Männern durchgeführt worden sind und bei den Brustkrebs-Studien an den Frauen und man damit gezwungen war und gar nicht sozusagen diesen Fehler machen konnte, dass man nicht nach dem Geschlecht trennt, glaube ich schon, dass wir deshalb auch sehr viel erfolgreicher sind als bei den Darmkrebsstudien zum Beispiel, wo wir immer die Geschlechter durcheinander geworfen haben und eben nicht nach dem Geschlecht getrennt. Und ich glaube, wir werden da schon sehr viel weiter.
Wir lassen uns zum Schluss noch kurz auf eine japanische Studie schauen. Die hat Daten von mehr als 700.000 Patientinnen und Patienten eingeschlossen. Ergebnis: ältere Frauen, die im Krankenhaus von einer Ärztin statt eines Arztes behandelt wurden, haben bei bestimmten Erkrankungen eine etwas geringere Sterblichkeitsrate. Welche Schlüsse lassen sich aus so einer Studie ziehen?
Ja, wir haben halt tatsächlich inzwischen ein paar mehr Studien, die eben genau dieses Thema adressieren, ob es einen Unterschied gibt, ob man von einer Ärztin oder von einem Arzt behandelt wird. Und das ist einfach eine Wahrnehmungsgeschichte. Das heißt, Ärzte unterschätzen häufig den Schweregrad von Erkrankungen bei Patientinnen. Und Ärztinnen kommunizieren effektiver und fokussieren stärker auf Patientinnen und Patienten. Und das sehen wir vor allem bei den chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel beim Diabetes. Das heißt, da gibt es wirklich gute Statistiken tatsächlich, die zeigen, dass Ärztinnen sich da etwas mehr Zeit nehmen, um diese komplexen Zusammenhänge zu berichten.
Das war die Sprechstunde zum Thema geschlechtersensible Medizin. Als Expertin war Ute Seeland zugeschaltet, Professorin für geschlechtersensible Medizin an der Universität Magdeburg und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für geschlechterspezifische Medizin. Frau Seeland, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne, Herr Püritz.
In der nächsten Ausgabe der Sprechstunde geht es dann um das Thema Neurodermitis. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.